SWR 2 lesenswert. Gespräch.
Anders als in den Programmzeitschriften abgedruckt, senden wir jetzt ein Gespräch zwischen Alexander Wasner und dem Journalisten und Schriftsteller Takis Würger über sein neues Buch Stella. Das Buch führte zu großen Kontroversen in den Feuilletons. Während die überwiegende Zahl der Kritiker das Buch verriss, stand es gleichzeitig auf der Bestsellerliste. Die Hauptfigur Stella Goldschlag ist eine historische Figur. 1942 lebte sie mit ihren Eltern in Berlin. Um die Eltern vor dem Konzentrationslager zu retten, zwangen die Nationalsozialisten Stella Goldschlag, in Berlin versteckte Juden zu verraten. Mehrere hundert Juden starben durch Stella Goldschlag, die sogenannte Greiferin. Takis Würger fügt in seinem Buch Stella Goldschlags Verrat eine erfundene Liebesgeschichte hinzu, was einer der Kritikpunkte war. Außerdem wurden Takis Würger historische Naivität und sprachliche Mängel vorgeworfen. Mittlerweile wurde Strafanzeige wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts erhoben. Nach dem Krieg wurde die historische Figur Stella Goldschlag sowohl in der sowjetischen Besatzungszone als später auch noch einmal in der BRD zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ihre Tochter brach den Kontakt zu ihrer Mutter ab, die sich 1994 in Freiburg das Leben nahm. In dem einzigen Interview, kurz bevor sie Selbstmord beging, gab sie Auskunft über ihren Verrat. Aus dem Interview mit Ferdinand Kroh hören Sie vor dem Gespräch einen kurzen Ausschnitt.
Um meine Eltern zu retten und über einen Transport zu kriegen, ja, habe ich es auch gut, ich versuche es. Ich habe mir natürlich dabei gar nichts gedacht, aber welcher Mensch hätte so eine Gelegenheit nicht wahrgenommen, nicht? Ich meine, getürmt wäre ich sowieso nicht. Aber um das Ganze hinauszuziehen.
Was war der Fahndungsdienst?
Der Fahndungsdienst war eine Gruppe, die für den Domberger arbeitete. Das waren alles Juden, die andere Juden abholten, nicht? Oder verhafteten.
Wie viele Leute waren es etwa?
Ungefähr 10, 15. Und da melden sich sogar freiwillig welche. Ordner, Juden. Alles Mögliche. Alle wollten einen Warnungsdienst, wollten bloß keine Wache schieben im Lager.
Was bekamen die denn dafür?
Gar nichts. Überhaupt nichts.
Aber sie wurden von der Deportation zurückgestellt?
Ja.
Das war ja immerhin etwas. Mag es eine innere Bewandtnis gegeben haben, dass die das betrieben haben?
Sie empfanden gar nichts dabei. Das war das Seltsame, dass diese Leute sich vollkommen, also das damit einverstanden waren, diese Tätigkeit auszuüben. Sie sagten sich, wenn wir das nicht machen, dann machen es andere. Die haben sich ja damit auch über Transporte hinweg gehalten. Und vor einer Evakuierung eben sind sie verschont geblieben. Ne?
Haben Sie dieses denn nicht mit Ihren Eltern besprochen?
Ja, meine Mutter war natürlich überhaupt dagegen. Ja. Die sagte, es ist sehr gefährlich, sich mit solchen Menschen einzulassen. Nicht? Meine Mutter hat mich sehr gewarnt davor, nicht?
Und Ihr Vater nicht?
Ja, mein Vater natürlich auch. Ja.
Und was haben Sie daraufhin gesagt?
Ich habe gesagt, ich will euch ja nur helfen, dass ihr noch da bleibt. Vielleicht ist morgen der Krieg vorbei. Man kann es ja nicht wissen, nicht?
Guten Abend zum SWR 2 Lesenswertgespräch mit Takis Würger hier aus dem Foyer des SWR in Mainz. Mein Name ist Alexander Wasner. Die ersten Worte gehörten aber einer Figur, einer Frau, über die heute viel gesprochen wird, Stella Goldschlag. In einer Dokumentation gab sie damals ein Interview. Es ging um eine existenzielle Situation. Stella Goldschlag wurde monströser Taten bezichtigt. Man kann jetzt an dem Interview nicht wirklich feststellen, ob das wahr ist oder falsch. Das ist das, worüber ich lange gerätselt habe. Sie ist maskiert, sie trägt Perücke, sie trägt Sonnenbrille. Jede Frage ist abgesprochen, jede Antwort, die sie gibt, ist abgesprochen. Echter als der Roman, über den wir heute sprechen, ist, glaube ich, dieses Interview nicht. Oder würden Sie mir an dieser Stelle schon widersprechen? Herzlich willkommen, Takis Würger.
Ich würde Ihnen an dieser Stelle schon widersprechen.
Das fängt gut an.
Ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich das jetzt sagen kann. Aber der Unterschied ist natürlich, in diesem Interview sitzen reale Personen und mein Roman erzählt eine fiktive Geschichte. Ob diese Frau, die da sitzt, maskiert ist oder ob sie möglicherweise lügt, steht auf einem anderen Blatt. Aber was auf dem Blatt hier steht in meinem Roman, ist inspiriert von der Wirklichkeit, aber Fiktion. Und ich glaube, da muss man schon differenzieren.
Das sind wir schon mittendrin in dem, was jetzt gerade passiert. Noch nie wurde in der deutschen Literaturgeschichte, glaube ich, ein Roman so ungnädig empfangen wie Stella von Takis Würger. Wir haben mit Literaturwissenschaftlern gesprochen, die konnten sich nur noch an die Lucinde von Friedrich Schlegel erinnern, die seinerzeit einhellig verrissen wurde. Haben Sie das gelesen?
Nee, ich habe gerade schon befürchtet, dass Sie mich das fragen.
Ich habe es auch nicht gelesen, nein.
Die Lucinde.
Ja, aber es ist ein Roman, in dem damals natürlich das Tabu der Zeit, Sexualität, thematisiert wurde. Und dadurch fiel das Buch sehr, sehr stark in Ungnade. Es wird aber heute, 200, 300 Jahre später, immer noch erwähnt zumindest. Was jetzt gerade passiert, was man jetzt beobachten kann derzeit, ist, dass die letzten Überlebenden der Shoah sterben. Das wird einen Erinnerungsabriss geben. Wir müssen die Kanalisierung der Erinnerung neu fassen. Wie werden wir uns in Zukunft an die Shoah erinnern? Ich glaube, dass das Thema ist, das an Takis Würgers Roman Stella eine große Rolle spielt. Der Autor ist 33 Jahre alt, also eine ganz neue Generation, die da gerade an die Öffentlichkeit tritt. Im Zivilstand, wenn man das so sagen darf, Spiegelreporter. Derzeit in der Position aber wahrscheinlich nur halb aktiv, oder?
Ich habe gerade das Glück, dass ich mich ganz meiner Lesereise widmen darf.
Die Bandbreite an Themen, wir haben 79 Reportagen bei uns im Archiv gefunden, was wirklich ein Haufen ist. Die Bandbreite der Themen ist erstaunlich. Es ging um Afghanistan, es ging um die Rohingya in Bangladesch, es ging um deutsche Sozialpolitik, es ging um Fremdenfeindlichkeit in Klausnitz. Es ist ein riesiges Themengebiet. Wann ist ein Thema für Sie? Wann stürzen Sie sich auf ein Thema?
Ich glaube, ein Thema, das würde ich differenzieren zwischen Roman und Arbeit für Nachrichtenmagazin. Aber ich glaube, eine Schnittstelle ist für mich, dass ein Thema dann Thema ist, wenn es die Menschen berührt. Wenn es die Menschen in irgendeiner Art und Weise bewegt. Ob sie sagen, das hat mich tatsächlich im Herzen angerührt. Ob sie sagen, es hat mich schon immer interessiert und ich wollte mal endlich lernen, wie es wirklich ist. Oder auch möglicherweise dadurch, dass sie sagen, davon habe ich aber noch nie gehört. Und trotzdem möchte ich jetzt wissen, um was es darum geht.
Gibt es einen Unterschied zwischen, wann Sie sagen, jetzt schreibe ich einen Roman oder jetzt soll es eine Reportage werden?
Das ist ja eine freundliche Frage an jemanden, der erst zwei Romane geschrieben hat.
Aber es sind beide zumindest Spiegel-Bestseller geworden.
Und ja, also meine beiden Romane sind sehr unterschiedlich. Den ersten, der heißt Der Club, der ist vor 2 Jahren erschienen, war Kein und Aber, und der basiert sehr stark auf meinen Erfahrungen, die ich an der Universität in England gemacht habe. Und ich habe damals diesen Roman vor allen Dingen deshalb geschrieben, weil ich freigestellt war vom Spiegel, um in Cambridge zu studieren. Und dann habe ich mein Studium geschmissen, war aber sehr verliebt in eine Frau, die in Wien gelebt hat und brauchte einen guten Grund, warum ich jetzt noch ein halbes Jahr nach Wien gehen darf.
So entsteht Literatur.
Und habe dann vorgeschoben, ich müsste jetzt diesen Roman schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und bei Stella war das ein völlig anderer Grund.
Das besprechen wir dann gleich nochmal. Es gibt einen enormen Unterschied zwischen der Wahrnehmung des Publikums und der Wahrnehmung der veröffentlichten Kritik. Ein paar Worte müssen heute Abend fallen. Es gab ganz am Anfang, am 11. Januar, hieß es, es sei Kitsch und Schund. Es erschienen gleich 3 Artikel, glaube ich, habe ich gefunden, die den Roman außerordentlich verrissen haben. Es sei ein Ärgernis, eine Beleidigung, das sagte Lothar Müller, ein Mensch, den ich eigentlich als sehr gestandenen Kritiker kenne. Es sei erbärmlich, alles Mögliche wurde diesem Roman zugesagt. Zuletzt am Samstag Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung, der von historischem Goldlack sprach. Das Buch ist gerade mal 4 Wochen draußen und hat, wie gesagt, ein unendlich kritisches Echo in den Zeitungen bekommen. Wie geht man als Autor damit um?
Ich glaube, es ist als Autor, egal wie groß die Verletzungen sind, nicht die Aufgabe, dass man seine Kritiker kritisiert. Ich habe diesen Roman in eine Zeit geschrieben, 1942, in eine Diktatur, in der es keine freie Meinungsäußerung gab. Heute geht das zum Glück, dass man seine Meinung frei äußert. Das schließt mit ein, dass Kritiker über einen Roman sagen, was ihnen daran gefällt und was nicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe das große Glück, seit dem Tag des Erscheins auf Lesereise zu sein. Das heißt, ich sitze 5 Abende die Woche vor Menschen wie heute Abend, vor Menschen wie Ihnen. Es gibt Gespräche, es gibt Diskussionen, aber mit Diskussionen kann ich ganz gut leben. Beleidigungen sind eine andere Sache.
Aber zehrt das nicht trotzdem an den Nerven?
Klar zehrt das an den Nerven. Also hinten in diesem Roman steht meine E-Mail-Adresse drin.
Was ist da so los?
Und ich habe die Kritiken, die Sie gerade angesprochen haben, am 10.01. gelesen, am Tag, bevor der Roman erschienen ist. Und dann habe ich irgendwann im Laufe des Tages mir die E-Mails angeguckt und dann kamen die ersten E-Mails von Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die gesagt haben, lass dich nicht platt machen. Und ich habe über 100 Nachrichten von Buchhändlerinnen und Buchhändlern bekommen, die gesagt haben, wir haben den Roman gelesen, bevor die Kritiken erschienen sind und wir haben ihn in unser Sortiment gestellt, weil wir an dieses Buch glauben und weil wir hinter dir stehen. Und wir glauben auch jetzt noch nach den Kritiken an diesen Roman. Und dann fing es an, dass ich E-Mails bekomme von Leserinnen und Lesern. Das sind Hunderte mittlerweile geworden. Ich habe erst heute Morgen eine Stunde da gesessen und beantwortet. Ich habe die E-Mails, aus denen ich Hass lesen konnte, gezählt. Und es waren 8.
Und der Rest war aufbauend bis. Ist das eine Solidarisierung, die da stattfindet? Oder ist das, ist das so eine Art Gelbwestenbewegung, dass man sagt, irgendwie, wir wehren uns jetzt gegen den elitären Paternalismus des Feuilletons?
Das weiß ich nicht genau, was so massenpsychologisch da passiert. Ich würde hoffen, dass die Leute einfach meinen Roman gut finden. Mir hat vergangene Woche ein Professor geschrieben aus Gießen, der dort arbeitet im Institut zur Erforschung der Literatur über den Holocaust. Der hat mir geschrieben, lassen Sie sich nicht verunsichern, Herr Würger, wenn Ihre Generation jetzt keine Romane schreibt über die Zeit, in der Zeit, in der leider die letzten Zeitzeugen sehr, sehr alt sind und bald sterben werden, wenn Sie jetzt nicht schreiben, dann beginnt jetzt das große Schweigen. Und das können wir uns nicht erlauben.
Ich würde Sie jetzt bitten, vielleicht einfach, Ihr Held Friedrich kommt nach Berlin 1942. Wir hören jetzt einfach mal eine Passage sozusagen von seiner Ankunft dort. Er kennt jetzt Stella noch nicht zu diesem Zeitpunkt, oder?
Nein. Januar 1942. In diesem Monat wird der Ausbau der Reichsautobahn eingestellt. In einem Aufruf an das deutsche Volk zum Jahreswechsel betont Reichskanzler Adolf Hitler seine Bereitschaft zum Frieden und nennt den US-amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt einen Kriegshetzer. Alle Skisportveranstaltungen einschließlich der Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen werden abgesagt, um der Wehrmacht Skier zur Verfügung zu stellen. Die Temperatur in München sinkt auf -30,5 Grad Celsius. Erstes Gebot der 10 Gebote für jeden Nationalsozialisten des Dr. Joseph Goebbels. Zitat: Dein Vaterland heißt Deutschland, Liebe ist über alles und mehr in Taten als in Worten. Zitat Ende. In Berliner Gaststätten wird ein Feldküchenessen eingeführt, das Bohnen- und Pferdefleisch enthält und angeblich der Kost der Frontsoldaten ähnelt. Benno von Arend wird Reichsbeauftragter für Mode. Stoffmangel macht dieses Amt zu einer Herausforderung. Der Reichsvollkornbrotausschuss schaltet eine Zeitschriftenanzeige mit dem Text, Zitat, Vollkornbrot ist besser und gesünder. Zitat Ende. In Louisville, Kentucky, USA bekommt ein junges Hausmädchen einen Sohn und nennt ihn Cassius Marcellus Clay Jr. 7290 Kilometer Luftlinie weiter nordöstlich, am Wannsee, beruft SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich eine Konferenz ein. Dort protokolliert der gelernte Mechaniker Adolf Eichmann, wie die Juden aus Europa getötet werden sollen. Als der Plan fertig ist, trinken die Männer Cognac und schauen auf den See. Am frühen Morgen, am Tag nach Neujahr, erreichte ich Berlin. Die Frühstückseier im Speisewagen waren hart gewesen und hatten nach Fisch geschmeckt. Ich ging vom Anhalter Bahnhof zum Brandenburger Tor. Die Straßen waren breit und man sah nicht, wohin sie führten. Berlin roch nach Kohle, nach Harzseife, nach dem Duft der mobilen Holzgasöfen, Bonawachs und gekochten Rüben. Als ich in eine Wirtschaft ging und ein Glas Chasselas bestellte, sagte die Kellnerin, »Wat?« Der Elfenbeinbrunnen im Hotel war kleiner, als ich gehofft hatte. Der Oberpage grüßte mit dem Wort Exzellenz. Ich war erleichtert, dass er keinen Hitlergruß zeigte. In der Empfangshalle standen ein Zeitungsverkäufer und ein Blumenhändler hinter ihren Ständen. Der Empfangschef trug einen Gehrock. Er hatte nach hinten gekämmtes, welliges Haar, senkrechte Sorgenfalten auf den Wangen und grüßte mich mit Namen und einem satten Handschlag. Die Pagen trugen Frack und glänzende Krawatten. Der Fahrstuhlführer hatte nur einen Arm. Als der Mann sich drehte, um mir die Hand zu geben, sah ich, dass er um den vorhandenen Arm eine Stoffbinde mit dem Hakenkreuz trug. Ich bezog mein Zimmer und stellte am Südfenster meine Staffelei auf, die ich zusammen mit einem Schrankkoffer mit einem Kurier vorausgeschickt hatte. Die Kohlestifte hatte ich in einer alten, mit Watte ausgelegten Zigarrenkiste meines Vaters in meiner Reisetasche getragen. Am ersten Montag des Jahres ging ich, bepackt mit einem Rucksack aus glattem Leder, zur Kunstschule Feige und Straßburger hinter dem Kaufhaus des Westens. Die Fassade war mit Stuck verziert, der durch Feuchtigkeit im Gemäuer an einigen Stellen bröckelte. Der Türknopf war aus Messing. Die Frau im Sekretariat trug eine an den Gläsern verschmierte Brille. Ich sagte, ich würde gern zeichnen lernen. »Wollen Sie gleich mitzeichnen?«, fragte die Frau. »Heute ist offene Zeichenwerkstatt, eine Aktstudie. Da können Sie gar nichts falsch machen. Sie müssen sich einfach nur überlegen, wie Sie sie sehen wollen.« In einem Raum, der nach Ölfarben roch, saßen 5 Menschen an Staffeleien und zeichneten. Ich verharrte einen Moment in der Tür und schaute nach vorn. In der Ecke stand ein Kachelofen, der wegen der Kohlenknappheit kalt blieb. Mein Atem kondensierte zu Wolken. Auf den stumpfen Dielen sah ich graue Farbkleckser von den Versuchen anderer Menschen, in diesem Raum Wirklichkeit einzufangen. Die Dielen knarzten, aber niemand schaute zu mir. Ich behielt meinen Mantel an, als ich mich an eine leere Staffelei setzte. Meine Fingerspitzen waren taub, ich hauchte sie an. Mir wurde warm im Gesicht, trotz der Kälte. Alle schauten nach vorn. Der Pelz, auf dem sie lag, war dunkel und zu kostbar für einen Raum in dieser Zeichenschule und für die Zeit, in der wir lebten. Die Frau lag auf der Seite, stützte mit einer Hand ihr Kinn und schaute an allen vorbei in die Leere des Raumes. Ab und zu hustete sie. Ich schaute sie an. Wie ihr Haar fiel. Welche Linie sich zwischen ihrer Schulter und ihren breiten Hüftknochen gegen die dunkel gestrichene Wand abzeichnete. Wie ihre Haut das Licht einfing. Sie war ein wenig runder als das Schönheitsideal, vor allem an den Knien. Ich dachte an ein Gemälde von Peter Paul Rubens, an die nackte Frau darauf. Ich hatte es als Junge mit Mutter im Louvre gesehen. Den Titel hatte ich vergessen. Einmal lächelte die Frau auf dem Pelz für einen Moment. Ich konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen erkennen. Aber ihr Gesicht würde lächelnd auf einem Bild nicht richtig aussehen. Dieses Gesicht würde am schönsten sein, wenn die Frau weinte. Neben mir an den anderen Staffeleien saßen die Schüler und zeichneten. Die Kohle schmolz in meinen Fingern. Kurz kniff ich ein Auge zu und versuchte, die Frau als Form und Fläche anzuschauen. Ich mochte ihre kleine Nase. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie das funktionierte. Zeichnen. Nach ein paar Momenten schaute ich sie einfach an. Meine Narbe verbarg ich hinter der Staffelei. Am Ende der Stunde erhob sich die Frau und nahm ein Baumwolltuch, das ein Mann ihr hinhielt. Sie wickelte sich nicht darin ein, sondern faltete es und legte sich über den Arm. Sie ging nackt aus dem Zimmer. Ich rollte den Lernbogen Papier zusammen und steckte ihn in meinen Rucksack. Später stand die Frau draußen, nun angezogen, und war umringt von 3 Männern, die scherzten und dabei laut waren. Sie rauchte und schaute auf die andere Straßenseite. Ich nickte zum Abschied. Sie sah mich nicht. Der Wind blies durch meinen Mantel und störte mich kaum, als ich zur Bahnhaltestelle ging. Es begann wieder in feinen Flocken zu schneien. Auf dem Weg sah ich an einer Hauswand ein Plakat. Darauf war eine hellhaarige Frau zu sehen, von der ich glaubte, sie würde dem Mädchen aus der Zeichenschule ähneln. Auf dem Plakat stand: Die deutsche Frau raucht nicht, die deutsche Frau trinkt nicht und die deutsche Frau schminkt sich nicht. Jetzt kommt ein kursiv gedruckter Teil, der ist abgesetzt im Buch. Ich muss das dazu sagen, weil eine andere Erzählebene kommt. Erster Fall. Frau Steiner mit 4 Kindern, Frau Katz mit 2 Kindern, Frau Gelbert mit 1 Kind, Frau Herschendörfer mit 1 Kind, Zeuginnen, Doppelpunkt, erstens Gerda Kachel, zweitens Elli Lefkowitz. Die Zeuginnen Gerda Kachel und Elli Lefkowitz waren zusammen mit der Angeschuldigten bei der Firma Siemens beschäftigt, lebten jedoch illegal. Sie hielten sich tagsüber bei Aaron Frifkowitz in der Schönhauser Allee 152 auf. Sie begaben sich in die Lothringer Straße 24 bis 35, um eine Frau Steiner zu besuchen. Sie fanden die Wohnung versiegelt vor. Von dem schräg gegenüber wohnhaften Willi Israel erfuhren sie, dass die Angeschuldigte und Rolf Isaksson die Wohnung Steiner, in der zahlreiche illegal lebende Juden verkehrten, längere Zeit beobachtet hätten. Eines Tages habe die geheime Staatspolizei in Anwesenheit der Angeschuldigten und Rolf Isaksons folgende Juden aus der Wohnung geholt, Doppelpunkt. Frau Steiner mit 4 Kindern, Frau Katz mit 2 Kindern, Frau Gelbert mit 1 Kind, Frau Herschendörfer mit 1 Kind. Diese Personen wurden nach Auschwitz deportiert. Als die Zeugin Kachel kurz darauf selbst in Auschwitz eintraf und sich dort nach ihnen erkundigte, erfuhr sie, dass bereits alle vergast worden waren. Der Wagen rumpelte und quietschte, von innen waren die Scheiben beschlagen. Ich setzte mich an einen Fensterplatz und wischte mir mit der flachen Hand ein Kuckloch, legte die Stirn an das kalte Glas. Draußen sah ich Männer in Uniform und Schaftstiefeln, Frauen in Mänteln, die bis zum Boden reichten, Litfaßsäulen voller Plakate. An jedem Mast und an vielen Häusern wehten Fahnen mit dem Hakenkreuz. Ein Doppeldeckerbus fuhr vorbei, auf dem Coca-Cola stand. Aus den Gullideckeln dampfte es. Neben mir in der Bahn stand eine Frau mit einem Stern auf ihrem Mantel. Sie stand, obwohl kaum Fahrgäste in der Bahn waren und viele Sitze frei blieben. »Bitte setzen Sie sich«, sagte ich. Sie schüttelte den Kopf. »Ich bitte Sie«, sagte ich. »Ich darf nicht«, sagte sie. Ich schämte mich, weil ich sitzen durfte und schaute die Frau nicht mehr an. Ich fühlte mich ihr fern und fragte mich, wie ich dieses Gefühl der Einsamkeit überwinden würde, das auf mir lag, seit ich aus dem Nachtzug gestiegen war. Die Fahnen, die hohen Gebäude, die Menschen mit dem Stern, der Lärm, der Geruch, das alles war mir fremd. Aus der Entfernung hatten die Deutschen groß gewirkt, aus der Nähe wirkten sie so klein wie ich. Groß waren nur die Kulissen, die Fahnen vor allem. Die deutschen Fahnen waren sehr groß. Ich nahm mir vor, bald weiterzureisen. Sie setzte sich lautlos neben mich, so nah, dass die Haare des Pelzes an meiner Hand kitzelten. Ich drehte mich und schaute in ihre Augen. Sie war jung, fast noch ein Mädchen. Sie konnte aus ihrem Blickwinkel meine Narbe nicht sehen. Schnell schaute ich zur Seite und sah mein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Ich traute mich nicht, mich zu der Frau zu drehen, weil sie mein Gesicht gesehen hätte. Ihre Schultern waren nach vorn gefallen, als fröstelte sie. Ihr Atem roch nach Kirschwasser. Sie streichelte über meinen Ärmel. »Hallo«, sagte sie.
Danke. Der Ich-Erzähler, der Friedrich, wer ist das?
Friedrich ist ein junger Kerl aus der Schweiz, der aufwächst in einer von Liebe nahezu hermetisch abgeriegelten Welt. Der kommt aus recht wohlhabenden Verhältnissen, aus einem kleinen Dörfchen namens Choulet bei Genf, also französischsprachige Schweiz. Sein Vater ist Samthändler und deshalb viel unterwegs, weil die Hochburg des damaligen Samthandels in Italien lag und er viel in Italien ist. Und ist ein ganz mondäner, weltgewandter Mensch und auch liebevoll, bloß meistens weg. Der Roman beginnt mit der Geburt dieses jungen Friedrich im Jahr 1922 mit Erstarken und dann auch der Machtübernahme des Naziregimes. Wird klar, diese deutsche Mutter ist Anhängerin dieses Regimes und ist eine glühende Antisemitin. Und sie hat sich früh das Ziel gesetzt, dass ihr Sohn ein großer Maler werden möge und fängt an, ihn so zu drillen als Kind und gibt ihm Unterricht. Und als er dann durch einen Unfall die Fähigkeit verliert, Farben zu sehen, dreht sich dieser Drill in Gewalt. Und weil die Mutter enttäuscht davon ist, dass ihr Sohn nun kein Maler mehr werden kann.
Er versucht dann Farben zu riechen, irgendwie nur um ihr zu gefallen zu sein. Aber wie ist denn der so strukturiert? Also der zaudert so ein bisschen, ist dann aber von einer wilden Entschlossenheit auf einmal in das faschistische Berlin 1942 zu gehen. Warum geht er dahin? Die Eltern trennen sich und er muss sich auf einmal neu orientieren und die Mutter sagt, okay, sie kann von dem Geld des Vaters ja noch weiter leben und kann durch die Welt ziehen und so. Der Vater zieht auch weg, auf einmal ist diese Familie aufgelöst. Friedrich wird gefragt, was willst du machen? Und er sagt auf einmal, ich gehe nach Berlin. Warum?
Das hat drei Gründe. Diese Entscheidung fällt Ende 1941. Dazu muss man vielleicht sagen, bevor ich die Recherche begonnen habe zu diesem Roman, habe ich ein relativ klares Bild vom Kriegs-Berlin gehabt und habe Bilder im Kopf gehabt von einem Berlin nach den flächendeckenden Luftangriffen, Berlin, das von den Russen eingenommen wird. Das war 1941 noch nicht der Fall. Da gab es diese flächendeckenden Luftangriffe nicht, ja. Da gab es keine Front auf deutschem Boden, da sah es aus dieser Perspektive dieses jungen Mannes noch so aus, als würde Deutschland den Krieg gewinnen. Da gab es noch geheime Jazzclubs in Berlin und Friedrich, dieser junge Mann, ist besessen von den Themen Wahrheit und Lüge. Das liegt an diesem Unfall, den er hatte. Er weigert sich zu lügen, auch in Momenten, in denen andere Menschen das benutzen würden, was man möglicherweise eine weiße Lüge nennt, sagt Friedrich, das Leben ist wertlos, wenn wir lügen. In so einem Kantschen Sinne eigentlich glaubt er, dass Menschen verzweckt werden. wenn man lügt. Und dann erzählt ihm ein Stallbursche dieses Hauses, in Berlin, im Scheunenviertel, gibt es das Gerücht, dass ein Möbelwagen vorfährt und die jüdischen Berliner mitnimmt und diese Menschen kommen nie zurück. Und Friedrich sagt in seiner ganzen Naivität, wie meinst du das Gerücht? Und dann sagt dieser Mann, es ist nicht klar, ob es gelogen ist oder wahr. Und das passt nicht in das System dieses sehr sonderbaren jungen Mannes. Und dann glaubt er bei seiner ganzen Fremdheit und Schüchternheit, dass es seine Aufgabe ist, jetzt herauszufinden, ob das Gerücht wahr ist oder eine Lüge.
Eine ganz wichtige Eigenschaft von dem Friedrich ist ja, dass er, das sagt er irgendwie ganz am Anfang, er hätte keine Angst zu fallen. Ist da so ein bisschen, ich habe dann irgendwie ganz naiv als Leser, wie ich bin, habe ich dann gedacht, vielleicht steckt da ja so ein bisschen Takis Würger drin.
Ich habe wahnsinnige Angst zu fallen.
Dann ist es ein Anti-Takis Würger.
Ja, das schon eher. Ich habe letztens mal...
Aber er ist so neugierig, also er recherchiert ja auch. Also er könnte doch auch eigentlich Journalist sein.
Friedrich, das glaube ich nicht. Friedrich hat Angst vor Menschen. Ne? Ich glaube, es sind schlechte Voraussetzungen, um Journalist zu werden. Aber letztens mal hat Ferdinand von Schirach gesagt, wenn Schriftsteller, wenn sie sich wohlfühlen würden mit der Welt, wie sie ist, dann hätten sie keinen Grund dazu, Romane zu schreiben. Und ich glaube, ich würde das erweitern und damit vielleicht ein bisschen diese Figur erklären. Wenn ich mit allem, was ich so bin, einverstanden wäre, dann hätte ich keinen Grund, Romanfiguren zu erfinden. Ne? Und ich wäre jetzt nicht gern so naiv wie Friedrich, aber er hält sich selbst für einen Feigling, das ist ganz interessant. Und dann gibt es immer wieder Momente, in denen er sehr mutig ist. Also dieser Entscheid, nach Berlin zu gehen. Also er verliebt sich dann natürlich, man ahnt es, in diese Frau, die da neben ihm in der Bahn sitzt. Und auch dieser Mut, einer Liebe so zu verfallen, kann man sagen, es ist naiv und es ist dumm und man macht es nur, wenn es 19 ist. Aber in manchen Momenten denke ich, es ist vielleicht auch ganz schön. Aber er ist nicht so wie ich.
Die titelgebende Figur, die alles hier bewegende, Stella Goldschlag, der begegnen wir zuerst als Aktmodell. Es gibt eine Stella Goldschlag, die auch als Aktmodell gearbeitet hat in dieser Zeit. Wie viel Stella Goldschlag ist in Stella Goldschlag?
Die Inspiration für meine fiktive Romanfigur ist die historische Stella Goldschlag. Ich glaube, das kann man in diesen Tagen nicht oft genug sagen. Ich habe akribisch recherchiert über die historische Stella Goldschlag und habe sehr genau versucht, mir ein Bild davon zu machen, wer diese Frau war. Und dann habe ich mich von dieser Frau gelöst, weil ich kein Historiker bin und kein Experte für die Shoah und weil ich kein Sachbuch schreiben wollte. Und ich glaube, wenn man einen Roman schreibt, muss man auch ganz eindeutig sein in der Entscheidung zu sagen, ich schreibe hier nicht über eine Person, die es tatsächlich gegeben hat, sondern ich lasse mich da von dieser Person inspirieren und schreibe über eine fiktive Person und habe dann eine Figur erschaffen, die für sich steht.
Sie hätten ja jetzt die Stella, die wird ja jetzt auch dadurch ein bisschen historisiert, so ähnlich wie wenn man jetzt Wallenstein zum Beispiel nimmt, auch eine historische Figur kriegt, aber komplett erfundene Sachen von Schiller untergeschoben. Ja. Und so eine Historisierung machen Sie ja im Prinzip auch, wenn Sie eine Stella Goldschlag nehmen, die es in Wirklichkeit ganz anders war. Warum Stella Goldschlag als Realnamen? Ja?
Einfach weil die Inspiration die reale Stella Goldschlag war. Das ist die ganze Antwort.
Aber ist das moralisch nicht?
Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selbst. Also finden Sie, dass Maria Stuart das Theaterstück nicht geschrieben, also ist es moralisch verwerflich, ist Henry VIII. Von Shakespeare verwerflich. Seit es Literatur gibt, werden historische Figuren der Zeitgeschichte als Inspiration genommen, um fiktive Geschichten zu erleben. Ich kann daran nichts moralisch Verwerfliches erkennen.
Stella Goldschlag, die echte, war in der Zeit verheiratet mit Rolf Isaacson. Das heißt, beide zusammen sind als Greifer durch Berlin gezogen. Warum haben Sie das nicht einfach gelassen? Ich meine, also aus meinem naiven Glauben heraus ist das doch Stoff genug für einen Roman.
Ja, dann schreiben Sie den Roman. Ich glaube, man kann als Autor nur das Buch schreiben, das man in sich trägt. Ich wurde letztens gefragt, wie haben Sie denn diesen Friedrich erschaffen? Und ich saß da und habe gedacht, ertappt, keine Ahnung. Der ist einfach entstanden in diesem Schaffensprozess dieses Romans und ich habe genau die Geschichte erzählt, die ich erzählen wollte. Und das war eben diese fiktive Geschichte des jungen Schweizers, der nach Berlin geht und sich in diese Frau verliebt. Sie haben völlig recht, was Sie sagen, klingt nach einem spannenden Fall. Und ich glaube, wenn ich mir so angucke, wie viel im Moment über allein dieses kleine dünne Buch geschrieben wird, dass möglicherweise auch genug Platz ist für ein zweites Buch, das einen ähnlichen Titel trägt und die gleiche Inspiration hat.
Also es gibt ja schon ein Buch über Stella, das heißt auch Stella, das ist von Peter Wyden 1994 veröffentlicht. Das ist ein Schulfreund, der offensichtlich auch sehr verliebt war in die echte, ausgesprochen hübsche und fröhliche Stella. Und er hat dieses Buch geschrieben. Das Buch ist seit langem nicht mehr lieferbar. Es wird wohl jetzt im Zuge, das haben Sie auch mit erreicht, es wird im Zuge dieser Kontroverse jetzt wieder veröffentlicht werden in den nächsten Wochen.
Was großartig ist, muss man dazu sagen, weil es ein ganz tolles Dokument ist und ein fantastisches Buch.
Es ist, glaube ich, das erste Buch auch, in dem gesagt wurde, Stella Goldschlag ist keine Täterin, sondern sie ist ja Opfer dieser Verhältnisse.
Ich glaube, so eindeutig ist Wyden nicht. Der sagt jetzt nicht, die Frau ist Täterin.
Und er nennt sie Täter-Opfer.
Ja. Und es ist natürlich besonders faszinierend, weil es von einem Menschen geschrieben wird, der diese Frau tatsächlich, im Gegensatz zu mir, der tatsächlich mit einer Frau zur Schule gegangen ist und der sich ihr dann aber 40 Jahre später wieder nähert, auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Und es ist ein tolles Dokument. Und eben genau das, was mein Roman nicht ist, es ist ein Sachbuch und erzählt eine wahre Geschichte.
Er hat unendlich recherchiert, er hat wohl sämtliche Klassenkameraden, gut, das konnte er halt, weil er selbst dazugehörte, wieder aufgespürt und so weiter. Hätten Sie diese Recherche gerne gemacht? Sozusagen eine intensive Unterzeitzeugen, weil Sie müssen jetzt sich alles sozusagen nachträglich erarbeiten.
Ja, ich bedauere schon, dass ich nicht so viele Gelegenheiten hatte, in meinem Leben mit Zeitzeugen der Shoah zu sprechen. Vor allen Dingen mit Überlebenden. Ich habe so das, was irgendwie wahrscheinlich die meisten deutschen Schüler erleben, mal mit einem Zeitzeugen gesprochen und habe irgendwie ein paar Gedenkstätten besucht und dann Zeitzeugen zugehört. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist meine Geschichte. Und ich hatte das Glück, in jüngster Vergangenheit das wieder gut zu machen und sehr intensiv zuzuhören. Und ich habe das als große Bereicherung erlebt und auch wichtig für mich persönlich, um eine Antwort geben zu können, als Mensch, der viel im Ausland gelebt hat, eine Antwort darauf geben zu können, wer ich als Deutscher bin. Weil ich glaube, da ist die Shoah und Auschwitz eine ganz entscheidende Referenz.
Wie lautet die Antwort, wer Sie als Deutscher sind?
Ich glaube nicht, dass man die in einem Satz zusammenfassen kann, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass ich zumindest und dass die meisten Nachfahren von Tätern sind. Und dass wir eine Verantwortung tragen, die daraus erwächst. Und in meiner Generation habe ich sehr oft gehört, ist es Usus zu sagen, ja, wir haben die Verantwortung. Und dann ist immer so ein unausgesprochenes Klammer auf, aber ist ja nicht meine Schuld, also lass mich damit in Ruhe, Klammer zu, dabei. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, Verantwortung bedeutet, Erinnerungskultur zu gestalten. Und Erinnerungskultur gestalten ist eben nicht damit getan, indem man sagt, ja, es darf nicht wieder passieren und dann gehen wir mal zum Tagesgeschäft über.
Erleben Sie die deutsche Erinnerungsaufarbeitung als defizitär? Oder ist die sozusagen prekär und eigentlich falsch? Oder ist es einfach schwierig, eine neue Generation in diese Geschichte, die ja nun wirklich eine Katastrophe von biblischen Ausmaßen war, reinzuführen?
Ich glaube, dass Diskurs und Debatten ein ganz wichtiger Bestandteil sind von der Demokratie. Und ich glaube auch bei einem so großen Verbrechen wie der Shoah ist es auch nachvollziehbar, dass wir damit ringen, wie wir das Andenken gestalten wollen. Und wenn ich mir so anschaue, wie leidenschaftlich die Debatte darüber gerade anhand meines Romans geführt wird, dann habe ich das Gefühl, das funktioniert gerade.
Haben Sie irgendwie eine vernünftige Erklärung, warum das sich ausgerechnet jetzt an diesem Roman jetzt so entzündet?
Das wirkt natürlich jetzt gerade so. Ich habe mir im Vorfeld, weil natürlich ein Schriftsteller, der einen Roman schreibt, der eine fiktive Liebesgeschichte im Jahr 1942 erzählt, inspiriert von einer historischen Figur, und das Buch kommt dann im Hansa Verlag, ein Autor, der das tut, muss sich, glaube ich, bewusst sein, das führt möglicherweise zu einer Debatte. Und weil ich mir dessen bewusst war, habe ich mir im Vorfeld des Erscheins die Artikel durchgelesen, die erschienen sind zum Erscheinen vor 24 Jahren bei dem Roman Der Vorleser von Schlink. Ja. Interessanterweise sind die Vorwürfe exakt die gleichen. Instrumentalisierung, man darf keine Liebesgeschichte erzählen, man darf nicht inspiriert von einer historischen Figur so eine Geschichte erzählen. Ich war 1994 9. Ich habe dieses Buch als Schüler gelesen.
Haben Sie es gemocht?
Nö, aber ich habe als Schüler einfach Bücher auch nicht gemocht. aber ich weiß, dass ich durch diesen Roman, durch diese fiktive Geschichte, die damals massiv kritisiert wurde, unter anderem in den Zeitungen, die mir jetzt vorwerfen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich zum ersten Mal davon erfahren, dass es ein Vernichtungslager mit dem Namen Majdanek gibt. Und habe angefangen, darüber nachzudenken, wie eigentlich individuelle Schuld im Zusammenhang mit der Shoah zustande kommt. Für mich war das damals ein Gewinn. Nochmal, wenn ein Schüler da draußen das Ding liest und ein bisschen nachdenkt, dann ist das, glaube ich, kostbar, weil wir leben in Zeiten, in denen 4 von 10 deutschen Schülern nicht wissen, was Auschwitz-Birkenau ist. Und wir leben in diesen Zeiten, obwohl es fantastische Bücher über die Zeit gibt, Primo Levi, Imre Kertész und so weiter, ganz, ganz viel, viel wichtigere und komplett andere Bücher von Zeitzeugen, die darüber geschrieben haben, und trotzdem wissen es 4 von 10 nicht. Wir können jetzt sagen, okay, meine Generation soll lieber die Schnauze halten und keine Romane darüber schreiben, weil das irgendwie nicht in Ordnung ist. Oder wir können sagen, nee, das akzeptieren wir nicht, es ist unsere Verantwortung, dass auch wir irgendeine Art und Weise finden, damit umzugehen und dass wir solche Bücher schreiben und damit dann eben auch riskieren, dass wir dafür kritisiert werden.
Es wird Ihnen ja manchmal auch vorgeworfen, dass es ein Geschichtenreservoir ist, das Sie jetzt ausgebeutet hätten mit dieser...
Ja, klar wird mir das vorgeworfen. Das wurde Schlink auch vorgeworfen. Das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den sich jeder aussetzen muss, der einen historischen Roman schreibt. Und besonders, wenn es um die Zeit der Shoah geht, was auch gesagt wurde, ist, dass ich diese Zeit instrumentalisiere, um einen Roman zu schreiben. Aber Gott sei Dank ist es nicht so, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Ich denke lieber an das nächste Buch, das ich schreiben werde. Und viele Buchhändler und Buchhändler, die mir E-Mails geschrieben haben, haben am Ende geschrieben, bitte schreiben Sie weiter. Und der Furor jetzt um diesen kleinen Roman Stella ist so enorm, dass mir der Umstand, wie viel Kraft so ein kleines Buch entwickeln kann, viel mehr Auftrieb gibt als Schriftsteller und mich auch froh macht, als wenn jetzt alle das Buch abfeiern würden und sagen würden, es ist das Großartigste, was je geschrieben wurde. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Sehr spannend. Ich glaube, das Publikum wartet ja auch darauf, dass wir heute Abend noch zu einer weiteren Lesung kommen. Vielleicht wäre jetzt so ein passender Moment.
Das ist eine Szene, die schon sehr weit hinten im Roman spielt. Die Frau in der Malschule hat sich Christine genannt, heißt eigentlich Stella. Friedrich und Stella sind ein Paar geworden. Die Stella in meinem Roman findet sich in der Situation wieder, dass die Gestapo sie und ihre Eltern verhaftet und zu ihr sagt, du hast 2 Möglichkeiten. Erstens, weil ihr jüdisch seid, deportieren wir deine Eltern nach Auschwitz. Zweitens, wir verschonen deine Eltern und als Gegenleistung kollaborierst du mit uns und jagst für die Gestapo jüdische Berliner. In dieser Zwangslage findet sich diese Frau wieder und dieser Friedrich, der sich sehr in sie verliebt hat und findet sich auch in der Zwangslage wieder, weil er ihr Partner ist und weil er nicht weiß, wer damit umgehen soll und weil er auch unsicher ist, was das mit dieser Beziehung und mit seiner Liebe macht, wenn die Frau das tatsächlich tut. Und in diesem Moment spielt diese Szene. Ein Abend im Juli war heiß und nass, wir konnten nicht schlafen. Komm, wir gehen ein bisschen raus, sagte Stella. Wir nahmen unsere Mäntel und verließen das Hotel. Aus einer Kneipe an der Torstraße hörten wir Gesang. Eine Gruppe Soldaten in dunklen Uniformen war dort eingekehrt und trank. Stella hielt mich an der Hand. Lass uns da rein, sagte sie. Ich blieb stehen. Ich will singen, sagte sie. Innen waren die Scheiben feucht vom Menschendampf. In der ganzen Stadt war es finster, der Strom war abgestellt worden. Öllampen erhellten die Kneipe, vor den Fenstern standen Pappen, damit kein Licht nach draußen drang. Ein paar Soldaten hatten ihre Jacken ausgezogen und lehnten den Unterhemden am Tresen. Sie sahen aus, als wären sie früher am Abend alle gemeinsam zum Friseur gegangen. Jeder hatte seine Blutgruppe auf den inneren linken Oberarm tätowiert. Es waren viele junge Frauen in der Kneipe, die dunklen Wermut aus Wassergläsern tranken. Hinterm Tresen bedienten Mädel mit geflochtenen Zöpfen. Stella fragte ein Mädchen, wer die Männer waren, und es sagte mit glänzenden Wangen, das sei die SS-Panzergrenadierdivision Viking. Morgen früh führen sie an die Front. Die Luft roch nach sauem Schweiß und dem Kriegsparfüm der Mädchen, nach falschem Jasmin. Stella ging an den Tresen, sie bestellte 2 Berliner Kindel. Wir standen dicht gedrängt und tranken stumm. Das Bier schmeckte nach Spülmittel. »Komm, jetzt sei mal nicht so langweilig hier«, sagte Stella. Ab und zu stimmte einer der Männer ein Lied an. An den Anblick von Soldaten hatte ich mich fast gewöhnt, aber diese waren anders. Sie tranken mehr, sie redeten lauter und alle waren größer als ich. Ihre Uniformen waren dunkel. Stella sang die Lieder mit, es war laut in der Kneipe. Jeder Schuss ein Russ und dann wird der Itzig aufgerieben, sagte ein Soldat mit tiefer, satter Stimme. Er sah gut und sanft aus wie die Senna vom Mont Blanc. Unter das rechte Schlüsselbein hatte er ein paar griechische Buchstaben tätowiert. Mein Altgriechisch war schlecht, aber das konnte ich lesen, weil ich die Geschichte dazu kannte. Molon Labe stand dort. Stella lachte und hob ihr Glas, als das Wort Itzig fiel. Einer der Männer brüllte Sieg und reckte seinen Arm nach oben. Stella rief auch Sieg. Der tätowierte Soldat bestellte zwei Gläser Kornbrand an der Bar und stieß mit Stella an. Er sagte ihr etwas ins Ohr, das ich nicht verstehen konnte. Sie lachte. Er bestellte mehr Korn. Mir gab er kein Glas. Stella drehte sich mit dem Rücken zu mir. Der Tätowierte schaute mich über ihre Schulter an. Neben mir stand ein schmaler Mann, den ich erst übersehen hatte. In der Hand hielt er ein Glas Mineralwasser mit Kohlensäure. Er war höchstens 20 Jahre alt, trug keine Uniform, sondern ein raues Hemd aus Leinen und hatte einen akkurat gelegten Seitenscheitel, den er mit Pomade fixiert hatte. Er stieß mir sanft den Ellenbogen in die Rippen und beugte sich nah zu mir. »Dein Mädchen?«, fragte er. Ich nickte. »Und der Kerl?« »Der ist doch Soldat«, sagte ich. Der junge Mann neben mir lächelte. »Darf ich das für dich klären?«, fragte er. Der Mann war klein und blass, er hob die linke mit dem Wasserglas auf Höhe des Jochbeins. »Berliner Meister im Weltergewicht«, sagte er. Der Tätowierte kam Stella näher. »Boxer?«, fragte ich. »Ehemaliger, keine offiziellen Kämpfe mehr.« »Warum nicht?« »Darf nicht«, sagte er. Ich sah den Schmerz in seinem Gesicht. »Ich bin Fritz«, sagte ich und griff nach seiner Hand. »Noach«, sagte er, sodass jeder es hören konnte. Ich erschrak. Der Tätowierte hatte eine Hand auf Stellas unteren Rücken gelegt. Mir war heiß. Mein Magen fühlte sich an wie verdorben. »Sag diesen Namen lieber nicht so laut«, sagte ich. »Warum nicht?«, fragte er. Die Decke der Kneipe war mit Holz verkleidet, in den Ecken blühte Schimmel. »Ich könnte einer von denen sein«, sagte ich. »Bist du aber nicht.« Für einen Moment streiften seine Lippen mein Ohrläppchen, so nah kam er. »Willst du mal einen Untermenschen boxen sehen?«, fragte er. Er gab mir sein Glas mit dem Mineralwasser. Er ließ sich Zeit damit, die Ärmel seines Hemds nach oben bis über die Ellenbogen zu falten. Umsichtig legte er Stoff auf Stoff. Ich sah dunkle, geschwollene Adern durch die Haut seiner Unterarme. Er öffnete seinen Gürtel und zog ihn ein Loch enger, dann knackte er mit dem Nacken nach rechts, nach links. Er änderte seine Fußstellung, schob den linken Fuß nach vorn und verlagerte sein Gewicht auf die Ballen. So ging er auf den Tätowierten zu. Die Daumen steckten in seinem Hosenbund. Er sagte kein Wort. Als er nah genug war, den Mann anzufassen, der nun beide Hände auf Stellas Po gelegt hatte, hielt er inne, hob seine Hände offen neben den Kopf, als wolle er seine Haare richten, verlagerte sein Gewicht nach hinten und schleuderte ohne Warnung seine rechte Faust an Stellas Kopf vorbei in das Gesicht des Tätowierten. Es klang, als hätte jemand einen schweren Stein in nasses Gras fallen lassen. Der Soldat ließ Stella los, fiel nach hinten und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Er blieb dort liegen. Sofort drehte sich ein halbes Dutzend Soldaten in Noachs Richtung. Er war schon auf dem Weg zur Tür. Er rannte nicht. Er ging schnell, aber ohne Hast. Ein Lanzer stellte sich ihm in den Weg. Noach ging auf ihn zu und als der Mann nach ihm schlug, machte er eine kaum sichtbare Bewegung mit dem Oberkörper, das die Faust seiner Haare streifte. Er ging weiter. Als Noach die Tür zur Straße erreichte, drehte er sich um und schaute in meine Richtung. Wir sahen uns in die Augen. Ich würde mich immer daran erinnern. Heute denke ich noch manchmal daran, wenn ich Kraft brauche. Dann denke ich an Noach und seine grauen Augen. Als einer der Soldaten auf ihn zusprang, schlug Noach ihn mit einem ansatzlosen linken Haken zu Boden. Der Soldat sackte auf die Knie vor ihm und verharrte so. Noach ging grußlos. Soldaten rannten ihm hinterher. Ich wusste, er würde es schaffen. Stella griff nach meiner Hand. »Wer war das?«, fragte sie. »Wieso hast du dich so anfassen lassen?«, fragte ich. »Du bist meine Frau, Stella. Niemand außer mir darf dich anfassen.« Sie legte beide Hände in meinen Nacken. Sie war betrunken. »Wieso hast du das gemacht?«, fragte ich. »Wieso, wieso? Darf ich nicht mal ein bisschen das Leben genießen? Wer war das?« »Das war Noach«, sagte ich. Ich zog Stella an der Hand aus der Kneipe. Ich fühlte mich wie ein Sieger, obwohl ich nichts gewonnen hatte. Als wir über das Pflaster der Torstraße heimliefen, sagte Stella, ohne mich anzusehen, »Noach? Ein Jude?« »Ein Freund«, sagte ich.
Also das war auch für mich eine der intensivsten Stellen in dem ganzen Buch. Gerade weil dieser Noor, ich glaube, da gibt es auch ein reales Pendant dazu. Es wird auch schon häufiger in Zeitungen darüber gesprochen, dass sie ihn kennengelernt haben noch. Und ihm geben sie so eine Art Rachegeschichte auf die Art und Weise, oder?
Diese Figur Noach ist inspiriert von Noach Klieger. Noach Klieger ist mit 15 Jahren nach Auschwitz deportiert worden und hat Bengele und Auschwitz überlebt. Und ich hatte in meinem Leben nicht viele Gelegenheiten, Helden zu treffen, aber Noach, das kann man so sagen, war der Größte. Und ich hatte das Glück, im vergangenen Jahr 2,5 Monate bei ihm in Tel Aviv zu sein und mir sein Leben anzuhören.
2,5 Monate?
Ja. Und habe...
Wie stellt man sich das denn vor? Was heißt das? Also Sie sind dann 2,5 Monate ja nicht ununterbrochen bei ihm?
Also nein, ich habe nicht da gewohnt, aber ich bin jeden Tag hingegangen. Und vor allen Dingen habe ich Noach zugehört, als er geredet hat, als er mir sein Leben erzählt hat.
Aber Sie haben jetzt nicht sozusagen das ganze Buch in der Intensität durchrecherchiert, dass Sie dafür, dass ein jüdischer Boxer einen SS-Mann schlagen darf, dann 2,5 Monate sich jeden Tag mit jemandem treffen. Das hört sich unökonomisch an.
Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ne? Ich werde Ihnen aber nicht sagen, was mein nächstes Buch ist.
Also wir werden von ihm noch hören. Aber trotzdem haben Sie ihm jetzt schon mal sozusagen eine Ehre erwiesen. Und jetzt ehrlicher, sehr ernster Hintergrund der Sache, Noah Klieger ist im Dezember gestorben. Hat er das Buch noch lesen können?
Nee, hat er nicht. Hat er nicht, aber also Noah Klieger und ich haben ein gemeinsames Projekt und das hat er lesen können und das ist das Entscheidende.
Die Frage nochmal, wie dieses Buch entstanden ist. Wir haben das jetzt schon an mehreren Stellen gehört. Also gerade auch diese Kneipenszene mit der SS ist natürlich sehr eindrücklich. Von den Tätowierungen, von allen möglichen. Das deutet ja alles darauf hin, dass sozusagen nicht eine schnell mal eben aus der Hand geschüttelte freie Fiktion ist, sondern dass da offensichtlich das Handwerkszeug des Spiegelreporters auch eine Rolle spielte.
Ich glaube, das vereint viele Autoren historischer Romane, dass sie, bevor sie ein Buch schreiben, erstmal intensiv recherchieren müssen.
Wie recherchieren Sie dann? Was machen Sie?
Das Tolle ist, dass die Zeit, die 40er Jahre in Berlin, durch Zeitzeugenberichte sehr gut dokumentiert sind. Es gibt viele Bücher von jüdischen Berlinern, von anderen Berlinern, von zum Beispiel US-amerikanischen Radiokorrespondenten, die damals in Berlin gewohnt haben, die Tagebuch geschrieben haben, die im Nachhinein ein Zeugnis abgelegt haben.
Wie viel muss man da lesen? Also weil Sie können jetzt, das sind ja wirklich Regalmeter, aber Sie haben jetzt nicht einen Kilometer Bücher gefressen, das geht ja nicht.
Ich habe schon Bücher gefressen, doch. Also ich habe wirklich, wirklich viel gelesen, weil ich
mir... Wann haben Sie was rausgeschrieben? Wie viel haben Sie rausgeschrieben?
Ich habe einfach mit dem Stift gelesen, Eselsohren reingemacht und vorne, das mache ich immer noch.
Habe also, ich auch.
Ja, vorne schreibe ich dann die... Ja. Mach, ne? Also da gibt es wahrscheinlich effektivere Arten, das zu machen. Ich habe das Glück, dass mein Gedächtnis ganz gut funktioniert. Ich wusste dann auch, wo irgendwie was steht. Und dann habe ich mich von 3 Historikern beraten lassen. Das war das mühseligste. Beispiel. Ich habe hier irgendwann mal geschrieben, über die Wannsee-Konferenz, den Satz, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, tranken Sie Cognac und schauten auf den See. In dem Satz stand mal drin, tranken Sie Cognac der Marke Hennessy und schauten auf den See. Die Nazis haben sehr gern Hennessy-Cognac getrunken, das weiß ich. Einer der Historiker, die mit mir zusammengearbeitet haben, hat zu mir gesagt, aber du weißt nicht, ob sie in dieser Situation Hennessy-Cognac getrunken haben und deswegen kannst du es auch nicht schreiben. Und ich habe erst viel gelesen und hatte schon so skizzenhaft im Kopf, ein Junge geht nach Berlin, verliebt sich in diese Frau und verfällt ihr und dann wird es kompliziert.
Das war die Ausgangsposition, das war genau das, was Sie ganz am Anfang direkt...
Also der erste Satz, das kann ich aus dem Kopf, der erste Satz, den habe ich geschrieben vor allen Recherchen war, der Pelz, auf dem sie lag, war zu kostbar für eine Berliner Zeichenschule und für die Zeiten der Belebten. Das war mal der erste Satz des Romans. Und heute steht auf Seite 40.
Ja, den habt ihr vorhin sogar dann auch gelesen. Wie kam es zu dem Buch? Was war das allererste? Es wird immer gesagt, dass ihr ein Gespräch am Bordstein sitzend hatten. War das so?
Ja, klar war das so. ich habe vor 2,5 Jahren im Sommer mit einem Freund mit Andreas das Musical Cabaret besucht in Berlin im Tippi am Kanzleramt. Besucht heißt, ich saß im Publikum, Andreas war auf der Bühne und hat getanzt. Und wir saßen anschließend, es war eine heiße Sommernacht in Berlin zusammen und haben darüber gesprochen, wie man das halt so macht nach einem Theaterbesuch. Und ich habe irgendwann mal gesagt, es ist so faszinierend, wie das gemacht ist in Cabaret. Sie kennen es wahrscheinlich, dass man erst denkt, es handelt davon, ein Junge geht nach Berlin, ein junger Mann geht nach Berlin, will irgendwie schreiben, verliebt sich in diese faszinierende Sally Bowles und auf einmal merkt man, es geht um Leben und Tod. Und es geht hier um alles. Und mein Freund Andreas sagte, ja, das ist ja wie im Leben von Stella Goldschlag. Und da habe ich den Namen zum ersten Mal gehört und dann hat er mir skizzenhaft erzählt, um was es geht und dann habe ich angefangen zu recherchieren.
Und wie kamen Sie dann irgendwann, hatten Sie was, ein Exposé und sind damit dann zu Ihrem Verlag gegangen oder?
Ich habe das Buch fertig geschrieben und das werde ich auch immer so tun.
Warum?
Ja, weil wir haben vorhin schon kurz über Angst gesprochen. Eine Angst, die ich hätte, wäre gerade, also Hansa ist für mich der große Literaturverlag Deutschlands. Ich hätte die Angst, dass ich das Buch nicht so gut zu Ende bringen könnte, wie ich es angefangen habe. Also viele Schriftsteller verkaufen ja nur einen Anfang eines Buches oder einen Teil eines Buches. Und wenn sie Pech haben, finden sie sich in der Situation wieder, dass sie es nicht gut zu Ende bringen können. Und dann sitzt plötzlich der Verlag da und hat es aber schon gekauft. Das wollte ich nicht.
Das heißt, Hansa hatte ein fertiges Buch oder sozusagen eine erste Stufe dieses Buchs?
Ich fand, es war fertig. Hansa sah das und mein Lektor sah das dann anders. Und wir haben
aber da Karin Graf hat das Buch doch in Fingern gehabt, oder?
In den Fingern gehabt. Karin Graf hat dieses Buch in den Fingern gehabt. Die vertritt mich als Agentin und die hat mich an den Hansa Verlag vermittelt. Und dann haben wir ein Jahr lang lektoriert.
Und wie viel ist von der ersten Stufe noch da?
Das wäre jetzt interessant, wenn mein Lektor hier sitzen würde. Ich würde sagen, eigentlich alles. Aber mein Lektor würde sagen, ja, da haben wir schon nochmal gut nachjustiert.
Aber jetzt dann mal die Frage, weil das heißt, haben ja dann ganz viele Leute, das hat die Karin Graf in Fingern gehabt, das hat der Lektor versucht, sie vom Kürzen abzuhalten. Das Buch wurde ja dann, als es fertig war, auch noch auf der Vertreterkonferenz vorgestellt. So ein Buch kommt ja in unendlich viele Hände,
ja,
bevor es veröffentlicht wird. Und das Buch macht dann, nachdem es draußen ist, solche Wellen. Und das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist, gab es Warnzeichen dafür, dass das dann irgendwie es hieß, oh, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht Stella Goldschlag als Titelfigur so nennen, wenn es die echte Stella Goldschlag gab und die ja eigentlich vieles anders gemacht hat? Oder dass jemand gesagt hätte, also, Leute, der Satz ist mir zu kitschig, ja. Herr Würger, streichen Sie den doch noch?
Also wenn so? Wir haben dieses Buch 10 deutschen Verlagen angeboten. Also das Buch wurde von der von Ihnen angesprochenen Agentin 10 deutschen Verlagen angeboten. Stellen sich die größten deutschen Verlage vor, die es gibt. Alle wollten es haben. Es wurde vor Erscheinen wurden die Auslandslizenzen verkauft.
Und nicht an kleine Verlage, sondern?
Ich verstehe nicht so viel von Verlagen in Frankreich, aber in Frankreich ist Gallimard, in Italien ist Feltrinelli, in den USA ist Grove Atlantic, es wurde nach China verkauft, es wurde nach Spanien verkauft. Und von dem, was mir Leute sagen, die was von verstehen, sind es gute Verlage. Das ist auch ein Grund, warum ich auch im Moment noch gut schlafen kann, weil es sehr viele Leute gibt, die viel von Literatur verstehen, die sagen, das Buch ist schon ganz okay so. Und mein amerikanischer Programmchef, mein erster Roman, Der Club, erscheint jetzt im März in den USA und ich habe dadurch viel Kontakt mit dem amerikanischen Verlag und der hat natürlich mitbekommen, dass irgendwie viel über Stella gesprochen wird in Deutschland und dass es auch diese Debatte im Feuilleton gibt und der hat einfach nur geschrieben, wir sind stolz, dass wir es haben, wir freuen uns, dass wir es bald machen können. Und das ist für mich im Moment das Entscheidende.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Takis Würger, für das Gespräch über Stella, das Buch, das, glaube ich, so viel Aufsehen erregt hat wie kein anderes in den letzten Jahren. Vielen Dank.
Sie hörten eine Aufzeichnung vom 12. Februar aus dem Foyer des SWR-Landesfunkhauses in Mainz. Alexander Wasner sprach mit dem Journalisten und Schriftsteller Takis Würger über dessen neuen Roman Stella. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. In den nächsten Tagen wird die im Gespräch erwähnte Biografie über Stella Goldschlag von Peter Weiden, die im Steidl Verlag verlegt ist, im Buchhandel erhältlich sein.